Deutschlandfunk. Freistil.
Zum Aperitif schiefe Töne auf Eis. Sie steht auf der Bühne und strahlt. Sie trägt ein aufsehenerregendes Kostüm, selbst entworfen und mit großen Engelsflügeln versehen. Auf dem Kopf einen komplizierten Hut. Sie schließt die Augen, ergriffen von diesem Moment, dem größten Moment ihres Lebens.
Manchmal macht die Perspektive halt auch das Original. Wenn meine Oma mit ihren ganzen anderen Kittelschürzenfreundinnen Kettenrauch und Kanaster spielt, dann sitzen da 5 Originale und dann sitzt da natürlich kein Original mehr, ist ja klar. Wenn die mich besuchen kommt in meiner WG oder hier in Berlin, dann ist sie das Originale.
Originell sein, besonders sein, Ecken und Kanten haben, in sich selbst das Einmalige entdecken, auf das die Welt gewartet hat. Oder auch nicht.
Also ich weigere mich selbst also als Original zu bezeichnen. Aber wenn man als Original geht, ist es auf jeden Fall kein Nachteil.
Florence Foster Jenkins beginnt die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte zu singen. Eine der anspruchsvollsten Arien der Musikgeschichte. Und sie trifft keinen einzigen Ton. Ein Kritiker der New York Sun schreibt über Florence Foster Jenkins: Sie hat eine großartige Stimme. Sie kann alles singen, außer Noten.
Wie wird man eine Ikone? Gute Frage. Ich denke mal einfach, man geht mit Leib und Seele an der Sache. Und man mag's oder man mag's nicht. Ja.
Wird man als Original geboren? Kann man das kultivieren? Kann man das vielleicht sogar lernen? Gibt es da ein Geheimrezept? Und was braucht man dazu? Eine Bühne und die Gelegenheit? Ein schrilles Kostüm? Eine schlechte Angewohnheit? Eine gute Portion Starrsinn, Mut und Geschichten? Eine Kneipentheke, hinter der man jeden Abend Bier zapft, flankiert von 2 Hängebauschweinen?
Mir wird so viel anvertraut hier, was die Leute mir alle erzählen. Ich sage immer, wenn ich das alle aufschreiben würde oder veröffentlichen, dann käme das Blut hier die Straße runtergelaufen.
Obwohl sie nicht singen kann, wird Florence Foster Jenkins als Sängerin fast kultisch verehrt. Ein Original, wie es im Buche steht. Wusste sie um ihr mangelndes Talent? Sang sie trotzdem oder gerade deswegen? Ist das eigentlich wichtig, wenn man eines ist, unverwechselbar?
Besonders sein. Auf der Suche nach dem Rezept echter Originale. Ein Feature von Tabia Sörgel und Martin Becker.
Es gibt ein Bild, das man sich von einer Gegend, von einem Menschenschlag macht. Und dann gibt es Einzelne, die dem so genau entsprechen, dass man sie als Originale bezeichnet.
Die Lautsprecher der Politik. Die Z-Promis aus dem Reality-TV-Zoo. Der Mann mit dem Bart aus der Fernsehwerbung, die Originale der Fußgängerzone in den Großstädten, die Kneipenoriginale, die Originale aus dem Internet, die Originale aus Filmen und Büchern und erst die Sportler. Tennisspieler, Boxer, Fußballer und natürlich ihre Trainer, die am Spielfeldrand zetern und Kette rauchen. Tatsächlich, lauter originelle Charaktere, aber so einfach ist das nicht. Das Rezept für ein echtes Original kann man nirgendwo nachschlagen. Man muss es in sich finden.
Zutat Nummer 1. Hängebauchschwein nach Hausmacherart.
Vielleicht wird man ja gar nicht als Original geboren, sondern wächst einfach in die Rolle hinein. Zum Beispiel durch den passenden Beruf, das richtige Ambiente, das geeignete Umfeld. Vielleicht fängt es ja auch mit einer Vorliebe für andere Originale an, mit einer Bewunderung für Menschen, die anders sind, die stur ihren eigenen Weg gehen. Mochte man vielleicht den singenden Mann in dem knallbunten Jackett an der Drehorgel schon als Kind? Oder waren es doch Onkel Herbert und Tante Gerda, die bei jeder Familienfeier die unglaublichsten Geschichten erzählt haben, bei denen man schon beim Zuhören dachte, so möchte ich später auch mal werden? Originell sein als Lebensziel klingt vielleicht vermessen, aber andererseits, spricht denn irgendwas gegen diesen innigen Wunsch?
Die wissen, das ist hier sauber, die kriegen hier ein gepflegtes Bier, kein zusammengekipptes. Wenn einer sagt, okay, ich könnte so ein bisschen Hunger haben, ich könnte was essen, dann sage ich, ich mach dir was. Dann gehe ich in die Küche, ich zauber dem irgendwas, was ich im Kühlschrank habe, damit er nicht hungrig nach Hause geht. Ne?
Ein altmodischer Gastraum, über und über gefüllt mit Erinnerungen. Eine immense Sammlung an Flaschenöffnern unter anderem. Und ein Puzzle, bestehend aus 18.000 Teilen, zurechtgepuzzelt vom Original höchstpersönlich.
Ja, jetzt bin ich hier 24 Jahre Witwe und bin immer noch hier.
Elfriede Fey ist Bochumer Kneipenwirtin, um die 80 Jahre alt, raucht gern und viel, erzählt gern und viel, liebt ihre Gäste, liebt ihr Gartenhaus, liebt die Tiere und ist im Nebenberuf mittlerweile ein Filmstar mit eigenem Fahrer.
Ich kann sagen, wenn ich den Riegel an der Seite mache, wer vor der Tür steht. Und dann sagt Kerr schon wieder, immer dieselben fressen. Kerr, können denn immer andere Leute reinkommen? Immer dieselben, ich weiß genau, wer vor der Tür steht.
Seit 1974 ist sie Wirtin im Bochumer Haus Fey. In der ganzen Zeit musste nicht ein einziges Mal die Polizei kommen. Komische Typen führt Frau Fey freundlich hinaus. Und wenn zwei Gäste über ihre Rente zanken, dann werden die Streithähne getrennt und müssen in der jeweils anderen Ecke der Kneipe austrinken. Das Wort der resoluten Wirtin ist hier Gesetz.
Die können mit mir keine Männchen machen. Ich bin hier eine Respektperson, das wissen die. Wenn ich böse gucke, dann wissen sie, wo es lang geht, ne?
Als Elfriede Feys Mann früh stirbt, da sieht es kurz so aus, als wäre damit auch das Ende der Kneipe besiegelt. Doch damals hat die Wirtin die Rechnung ohne die Gäste gemacht.
Dann haben die Gäste angerufen. Bist du verrückt? Du gehst da ein wie eine Primel. Und dann habe ich Gummiband in den Schlüpfer gezogen, Söckchen sortiert, Fotos eingeklebt. Und wo das alles fertig war, da habe ich da gesessen. Ne? Dann kamen sie hier rein, haben sich ein Duplo geholt und Kinderriegel. Ne? Die liefen überall rum. Die Gäste haben gesagt, du bist bescheuert. Da ist ein ganz beschissenen Hof da. Da sind doch Schweine, die machen da Sauerei. Nee, kein bisschen. Die haben nicht gestunken, nix.
Nicht nur die Geschichten an sich sind besonders. Es ist vor allem diese unverwechselbare Art des Erzählens. Es ist dieser ganz spezielle Tonfall. Selbst dann, wenn es um echte Hängebauchschweindramen geht.
Ja, habe ich den Tierarzt angerufen, sagt er, Frau Fey, den müssen wir kastrieren, sagt er, sonst haben sie den ganzen Hof voll Schweine. Ja, dann ist er gekommen und hat das gemacht, ne? 210 Mark nochmal. Für die Viertelstunde da, die kleinen Bümmelchen da abschneiden. Ach, ich war krank, ich war krank. Ich habe mich drüben eingebuddelt, Kissen am Kopf, Stöpsel in den Ohren, Fernsehen laut gemacht. Ich denke, wenn es schreit, damit du nicht hörst, ne?
Irgendwann vor einigen Jahren steht prominenter Besuch auf der Matte. Der Bochumer Schriftsteller Frank Gosen kommt vorbei, der schon lange im Haus Fey sein Bier trinkt. Und er kommt nicht allein. Begleitet wird er von Filmregisseur Sönke Wortmann. Elfriede Fey merkt gleich, dass da was nicht stimmt.
War der neugierig, ne? Ich denke, was will der alle wissen? Ein fremden Kerl, erst einmal im Hof und nun horcht mich hier aus, ne? Was hat er denn vor? Ja, er wollte mal ihm sein Vereinsheim zeigen, ne, dass er hier auch mehr Bier trinken kommt und wie schön das hier wäre. Der hatte was ganz anderes im Schilde.
Die schlimmsten Befürchtungen werden tatsächlich wahr. Sönke Wortmann gibt Elfriede Fey eine Rolle in Sommerfest, der Romanverfilmung von Frank Gosen. Als Kioskbesitzerin spielt sie eine der prägenden Figuren. 17 Drehtage, harte Arbeit mit nicht wenig Text. Doch der Ruhm hat seinen Preis, das merkt Elfriede Fey spätestens nach einer der zahlreichen Kinopremieren.
Und da habe ich mich so auf das Buffet gefreut, ne? Ja, von wegen. Da haben sie mir vorne im Foyer haben sie mir einen Tisch hingestellt, so einen Schreibtisch, und da musste ich Autogramme schreiben. Für die ganzen Leute, die da im Kino waren. Und da kamen sie alle an. Ich hatte die alle an dem Ballchen. Frau Fey, Selfie, 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 für meinen Bruder auch, Günther mit TH. Und hör mal, ich bin mal bekloppt geworden. Ich habe immer nur an die Torte gedacht. Ich kam nicht dazu.
Auch das macht das Original zum Original, dass es irgendwann reicht mit Trubel und Ehre, dass man irgendwann einfach wieder zurück will in sein altes Leben, dahin, wo man wieder so sein kann, wie man ist, mit allen Ecken und Kanten.
Wie ich nach Hause kam, habe ich mir erst mal hier eine dicke Knifte gemacht. Da habe ich erst mal Hunger gehabt. Ja, von einem Kino nach dem anderen, an einem Nachmittag 7 Kinos haben wir besucht, ne?
Als Amuse-Gueule, eine Nachtigall zum Lutschen.
Er schlägt die Lokalzeitung auf und blättert bis zum Immobilienteil. Er fährt mit dem Finger die Anzeigenkolonnen ab, er stößt auf ein bestimmtes Inserat und erhebt sich vom Tisch. Er geht zum Aktenschrank. Er zieht eine der kleinen Karten heraus, auf die er erfundene Gebäude gezeichnet hat. Er legt die Karte neben die Zeitung und vergleicht die Zeichnung mit seinem anonymen Inserat. Schloss zu vermieten oder zu verkaufen. Erik Satie lächelt in sich hinein.
Figürlich nennt man auch ein außerordentliches Genie, eine Person, welche in ihrer Art Selbsterfinder ist, ein Original.
Erik Saties Hobby ist nicht sein einziger Spleen. Er gründet eine Kirche, deren einziges Mitglied er ist. Später tauscht er seine priesterähnlichen Gewänder gegen Samtanzüge, von denen er ein Dutzend identische Exemplare besitzt. Er nimmt nur weißes Essen zu sich. 27 Jahre lang betritt niemand außer ihm sein karges Zimmer in Arcueil.
Da denn auch wohl in weiterer Bedeutung ein seltsamer Kopf, ein Sonderling, den Namen eines Originales, nämlich der Torheit, des Seltsamen, bekommt.
Aus Adelungs grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart 1798.
Er schreibt dort einige seiner schönsten Stücke, versehen mit rätselhaften Anweisungen wie blass und feierlich, zum Lutschen oder wie eine Nachtigall mit Zahnschmerzen. Als man das Zimmer nach Saties Tod mit 59 Jahren öffnet, ist es völlig verwahrlost. Die genauen Angaben weichen voneinander ab, doch als gesichert gilt, dass sich darin zwei verstaubte, aufeinandergestellte Klaviere finden, mindestens 14 Regenschirme, über die Jahre eingetrocknete Exkremente und ein Satz Musikstücke für einen Hund.
Zutat Nummer 2. Ein halbes Pfund Klischees und Antiklischees.
Vielleicht hat man ja auch gar keine andere Wahl. Man macht aus dem, was einem das Leben mitgegeben hat, das Beste. Das kann eine große Klappe sein, ein ruppiger Umgangston, eine Leidenschaft für die ganz einfachen Dinge, aus der plötzlich ein Spleen wird. Wenn schon der Großvater im Hauptberuf Postbote und nebenbei weltfremder Taubenzüchter war, wenn der Vater genau das gleiche Leben hatte und wenn man selbst auch so und nicht anders lebt, dann fällt einem die Originalität gar nicht auf. Eigentlich braucht es also nicht viel zum originellen Dasein, Reichtum oder sozialen Status sowieso nicht. Es genügt eine Abweichung von der Norm, eine Auffälligkeit, eine Macke, die nicht alle haben, etwas zu laut oder etwas zu leise reden, etwas zu forsch oder etwas zu unbeholfen den Raum betreten, eine Spur zu bunte und zu geschmacklose Kleidung tragen, und schon wird die Originalität zum Selbstläufer. Und schon ist man anders als der Rest. Ist das nicht das Beste, was einem passieren kann?
Und wenn es eine Gegend gibt, über die kaum jemand was weiß, wo aber alle glauben, sie wissen was, dann ist es das Ruhrgebiet. Und deshalb hat sich in den Leuten überall schon so ein Bild festgesetzt, der sagt dat und wat, der ist dumm wie Brot, der kann aber ackern wie ein Pferd, hat möglichst keine Zähne, trinkt morgens schon Bier und lebt eigentlich unter Tage, das muss einer aus dem Ruhrgebiet sein.
Frank Gosen kennt sich aus mit Originalen, auch weil er sie für seine Bücher und Kabarettprogramme braucht. Man muss nur Sommerfest schauen oder Förster, mein Förster lesen, einen Roman, in dem es von allerlei anrührenden und gegen den Strich gebürsteten Typen nur so wimmelt, obwohl sie selbst mutmaßlich gar nicht um ihre Originalität wissen, weder in der ausgedachten Fiktion noch im richtigen Leben.
Also ganz allgemein ist es so, da bin ich fest von überzeugt, dass ganz lange sogenannte Originale das über sich nicht sagen würden, dass sie eins sind. Dann sagt man es ihnen, dann haben sie aber auch vielleicht erst das Alter erreicht, wo sie diesen Originalstatus erreicht haben. Dann wird er dann ein bisschen bekannter und dann fangen sie notgedrungen an, sich zu stilisieren oder diese Rolle zu erfüllen. Und das, glaube ich, trifft auf alle zu.
Ganz unkritisch sieht Frank Gosen die Sache mit den Originalen nicht. Denn man landet natürlich auch sehr schnell bei einer Debatte um Klischees und Antiklischees. Gerade das Ruhrgebiet beispielsweise kommt für Gosen in der Außenwahrnehmung viel zu eindimensional weg. Der Pott, ein Sammelbecken von lauter Hömmer-Rufern? Es ist komplizierter.
Oftmals steckt ja in der Sehnsucht nach Originalen auch die Sehnsucht nach dem einfachen Leben, nach dem einfacheren Leben als heute. Das ist auch mal wieder so eine zweischneidige Sache. Die Leute haben sich ja das einfache Leben auch nicht unbedingt ausgesucht, was auch manchmal sehr einfach heißen kann. Vielleicht nehmen uns Originale so ein bisschen Teil von unserem eigenen schlechten Gewissen, dass es uns allen zu gut geht.
Eine Person, die den Tatbestand des Originals erfüllt, fällt ihm trotzdem auf Anhieb ein. Seine eigene Oma. Immer wieder meandert sie als Figur durch seine Bühnenprogramme und Bücher. Und das, obwohl die Geschichten über sie eigentlich nicht den gängigen Kohlenpott-Klischees entsprechen. Aber vielleicht wird das vermeintliche Original ja auch erst durchs Publikum so richtig zum Original.
Wir wollen solche Dinge ja auch glauben. Wir wollen ja, dass es Menschen gibt, die seit 50 Jahren immer das Gleiche sagen, ihren Stiefel durchziehen, weil wir in unserem Leben meistens nicht, man haben auch diese Leute nicht gemacht, aber wenn sie dieses Bild erzeugen können, da ist jemand seinen Weg gegangen und hat sich nicht in die Knie zwingen lassen. Und wir denken an die Kompromisse, die wir immer eingegangen sind. Deshalb wollen wir so ein stilisiertes Bild ja auch glauben.
Wäre Frank Goosen denn eigentlich stolz, wenn er in einigen Jahrzehnten plötzlich selbst als größtes Ruhrpott-Original aller Zeiten gefeiert würde? Der Autor reagiert mit Pragmatismus.
Da ich davon ausgehe, dass ich zu dem Zeitpunkt noch Bücher schreibe, sehe ich das sofort unter dem Aspekt, dass ich dann von dem dann aktuellen Buch mehr verkaufe. Klar würde ich mich darüber freuen.
Und als warme Vorspeise Bartsalat.
Er erstarrt, als ihn der junge Mann anspricht. Er schüttelt den Kopf, lächelt, sagt, nein, nein, Sie verwechseln mich. Der junge Mann entschuldigt sich, tritt zurück, wirft ihm einen letzten fragenden Blick zu. Sie sind wirklich nicht Georges Perec? Woraufhin Georges Perec sagt, wirklich nicht, Monsieur. Mehrmals in der Woche wird er von Passanten angesprochen, noch häufiger erkannt. Kein Wunder bei seiner Vogelnestfrisur und seinem Brezelbart.
Original, lateinisch. Alles, was im Gegensatz zu dem Nachgebildeten und Nachgeahmten das Erste und also Ursprüngliche ist.
Bereits sein erster Roman, Die Dinge, macht ihn schlagartig berühmt. Er arbeitet trotzdem weiterhin im Archiv eines Krankenhauses. Er liebt Kreuzworträtsel, Listen und Katzen. Er hat keine Erinnerungen an seine frühe Kindheit und schreibt akribisch alles auf, woran er sich erinnern kann. Er verfasst einen Roman ohne E, einen Roman nur mit E, ein Palindrom mit mehr als 1300 Wörtern und ein Buch, das wie ein Schachspiel funktioniert.
Zum Beispiel eine Schrift, von der man eine Abschrift, Kopie genommen hat. Oder ein vom Künstler selbst nach eigenen Ideen ausgeführtes Kunstwerk, im Gegensatz zu Kopie und Wiederholung.
Er macht Witze, um die Menschen auf Abstand zu halten. Wen er aber liebt, den liebt er für immer. Seine engsten Freunde sind bei ihm, als er mit 46 Jahren stirbt. 7 Monate später wird ein Asteroid des Hauptgürtels nach ihm benannt.
Ein Künstler hat Originalität, wenn er frei aus der Ursprünglichkeit seines eigenen Genius schafft. Im engeren Sinne versteht man dann unter Originalität auch das durch seine Eigentümlichkeit vom Allgemeinen Abweichende, Überraschende, Seltsame und Wunderliche.
Aus Meyers großes Konversationslexikon, 1908.
Die Stimmen, die mir gefallen, da meinen die Logopäden meistens Stimmfehler oder Stimmstörungen zu erkennen. Ich bin zum Beispiel auch durch diese belegte Stimme eindeutig nicht ideal, aber das ist eigentlich das, was es ausmacht. Das, wo die Logopäden eher dazu neigen würden zu sagen, der muss aber mal so ein bisschen sich entspannen oder der geknödelt oder eben zu rauchig, zu verhaucht. Das sind eigentlich genau die Aspekte. Also alles, was als Störung empfunden wird, ist eigentlich spannend.
Zutat Nummer 3. Eine Stimme mit unnachahmlichem Aroma.
Vielleicht weiß das Original ja selbst um seine Originalität und vergoldet sie sich. Originalität kann auf diese Weise zur Existenzgrundlage werden. Dazu ist keine technische Perfektion in einer bestimmten Disziplin nötig, aber Unnachahmlichkeit im Ausdruck. Man denke nur an die singenden Schäfer und prolligen Millionärsgattinnen der Privatfernsehwelt. Muss man seinen schrulligen Charakter pflegen und seine Macken immer wieder auf Hochglanz polieren, um verlässlich als Original durchzugehen? Gibt es irgendwann sogar eine Art skurriler Bringschuld? Und wenn das so ist, kann man dann sein Originalkostüm nach Dienstschluss auch einfach ausziehen wie eine maßgeschneiderte Uniform, tief durchatmen und endlich ein stinknormaler Mensch ohne Ecken und Kanten sein?
Und früher dachte man immer so, diese Cowboy-Stimmen, wo das Leben einfach hörbar wird in den Stimmen, die sind es. Und die gibt es ja seitdem viel weniger geraucht wird und auch nicht mehr so exzessiv getrunken wird, deutlich seltener unter den Sprechern, professionellen Sprechern anzutreffen.
Mein Enkel Felix wohnt in einem ehemaligen Friseurladen. Das Schaufenster dekoriert er stets ein wenig, obschon es natürlich nichts mehr zu verkaufen gibt. Meine uralten schwarzen Schnürstiefel setzte er zum Beispiel in einen Vogelkäfig. Ein rosa Korsett stopfte er mit Watte aus und legte es in einen Puppenwagen.
Das ist bedauerlich manchmal, aber man hört es eben auch, ne, dass die Menschen offenbar mit den Stimmen gesünder umgehen. Dadurch fehlt es durchaus an dieser Markanz.
Matthias Kratzenstein findet hauptberuflich Originale, denen man ihre Originalität anhört. Als Markenstimmenspezialist sucht er nach unverwechselbaren Stimmen, mit denen große Unternehmen werben wollen, die in ihrer Einzigartigkeit zum wesentlichen Bestandteil einer Marke werden, wie ein Farbton, ein Slogan, eine Melodie. Jedes Produkt braucht eine Stimme, die klingt wie keine zweite.
Die Marken versuchen sich natürlich voneinander abzusetzen. Also gerade im Telekommunikationsbereich ist es durchaus hilfreich, wenn man die 4 oder 5 großen Anbieter auch stimmlich unterscheiden kann.
Aber was macht eine Stimme originell? Ist es ein unverwechselbarer Klang, eine wiedererkennbare Färbung, ein ungewöhnliches Timbre? Oder sind diese Aspekte nur einzelne Facetten von etwas Umfassenderem?
Es gibt sicherlich wie überall ein maßloses Überangebot. Aber es gibt eben das, und das ist vielleicht so die Spezialisierung bei mir, wo nicht allein die Stimme oder der Stimmklang das Herausragende ist, sondern auch die Performance insgesamt als Mensch. Und das kann man teilweise eben auch ableiten. Also gerade gestern habe ich wieder ein Interview mit Harald Schmidt gesehen und dachte, das ist ein Mensch, der hat das alles so in sich, dass er sein Potenzial komplett einsetzen kann. Und in der Stimme ist es dann hörbar.
Manche Originale machen so ihr Wesen zum Beruf. Besonders sein als Markenkern.
E.ON. Neue Energie.
In den letzten 20 Jahren haben mehr und mehr Unternehmen erkannt, welches Potenzial in einer markanten Stimme steckt, die ihre Marke und nur ihre Marke vertritt, die man mit geschlossenen Augen wiedererkennt, die nur durch ihren Klang eine spezielle Geschichte transportiert. Seitdem ist Originalität der Goldstandard in der Branche.
Otto Sander ist ja mal so ungefähr um die Jahrtausendwende, ist der mal mit 2 Kampagnen unterwegs gewesen. Da hätte man vorher wahrscheinlich auch gedacht, ist das so jetzt was für die Werbung? Und es hat dann damals so dermaßen reingehauen, als er für E.ON neue Energie gesagt hat, oder Renault hat er auch gemacht, dass eigentlich jemand, der vielleicht nicht ganz kompatibel mit einem Segment wirkte, wie das neue State of Art eigentlich klang, und alles sollte dann so klingen wie der. Und das ist wirklich zeitabhängig.
Früher sollten Stimmen in erster Linie Seriosität und Glaubwürdigkeit vermitteln. Heute sollen sie oft vor allem eines: auffallen.
Kaputt ist natürlich so ein hartes Wort. Also das würde man ja auch niemandem dann attestieren. Du hast ja eine kaputte Stimme und deshalb bist du so interessant.
Markant soll sie sein. Das ist das A und O der Originalität. Wenn sich Matthias Kratzenstein auf die Suche nach einer neuen Stimme macht, reicht das allerdings nicht aus. Unverwechselbarkeit muss zusammengehen mit Variabilität und Erfahrung.
Wenn jemand eine tolle Stimme hat, aber nicht weiß, wie er sie adäquat in Situationen einzusetzen hat, dann ist das auch nur die Hälfte wert.
Entdeckt Matthias Kratzenstein eine bemerkenswerte Stimme, kann er einschätzen, in welche Richtung sie sich entfalten könnte und wie ihre Originalität voll zur Geltung kommt. So viel zur Theorie. In der Praxis kennt er aber auch die Ansprüche vieler seiner Kunden.
Es soll nicht bekannt klingen, es soll nicht werblich klingen, es muss anders sein. Und am Ende ist aber das Ohr, sind die Hörgewohnheiten doch sehr konventionell infiltriert. Das heißt also, das andere ist eben nur eine kleine Breite davon entfernt, von dem, was erlaubt ist.
Ein begnadeter Schauspieler macht noch keinen beeindruckenden Sprecher. Matthias Kratzenstein kennt beide Extreme. Während der eine Schauspieler vor dem Mikrofon seine Wirkung restlos verliert, wächst der andere erst als Sprecher über sich hinaus.
Die Kraft spüren, die Zeit vergessen, die Seele baumeln lassen, auffrischen, abschalten, du sein.
Die Diskrepanz zwischen stimmlichem Ausdruck und darstellerischem Ausdruck, die ist sehr häufig sehr stark gegeben. Es gibt wirklich unglaubliche Stimmspezialisten, die, wenn sie vor der Kamera agieren, verblassen, muss man sagen. Und wo man denkt, ach, das ist aber jetzt schade, nicht, dass das so nur war. Und dann gehen sie ins Studio zurück und sie sind in einer Art und Weise wandlungsfähig und haben eine Kraft und eine Persönlichkeitsstärke, die ihresgleichen sucht.
Auch umgekehrt gilt, ein herausragender Sprecher ist noch lange kein schauspielerisches Ausnahmetalent. Es gibt durchaus originelle Inselbegabungen.
Früher war das eigentlich fast die Regel, dass diejenigen, die tolle Sprecher waren, als Darsteller eigentlich, ja, das musste jetzt nicht unbedingt sein. Nicht? Ich meine, ich würde jetzt nicht Christa Brückner erwähnen, aber verkneifen kann ich es mir nicht. Aber da ist die Fallhöhe schon extrem hoch.
Mittlerweile wird in der Schauspielausbildung wieder großer Wert auf die Stimme gelegt. Der Beruf ist multimedial geworden. Das Sprechen wird immer wichtiger. Originelle Stimmen in Serie produzieren lassen sich so allerdings nicht.
Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.
Tolle, perfekt klingende Stimmen gibt es wahrscheinlich in Hülle und Fülle. Und die werden sich alle wundern, warum sie nicht so viel zu tun haben, wie sie eigentlich gerne hätten und es verdient hätten. Aber eben dieses spezielle Extra, dieses kleine Etwas, was sie eben so markant macht, das fehlt ihnen natürlich. Und das kann man auch nicht durch Spiel oder so, finde ich, so wirklich aufholen. Das ist etwas, was sich auch nicht richtig lernen lässt, finde ich.
Da kommt unser Hauptgericht. Beschwipstes Königsgemüse an Prinzessbohnen.
Sie geht im Jahr 1968 auf das Universitätsgebäude im schottischen Dundee zu. Sie hört die Parolen der protestierenden Studenten. Sie sieht das Toilettenpapier, mit dem die Demonstranten sie bewerfen, das auf sie zufliegt wie Luftschlangen. Elizabeth Bowes Lyon oder Queen Mom bleibt stehen, mitten im Tumult, und bückt sich. Sie hebt eine Rolle vom Boden auf, sie reicht sie dem Studenten, der sie geworfen hat, und fragt sehr freundlich: Gehört das vielleicht Ihnen? Auf der Stelle verstummen die Demonstranten.
Original und originell bedeuten überhaupt ursprünglich, nicht nachgeahmt, folglich auch echt und unverfälscht. Nennt man daher einen Gegenstand ein Original, so heißt das, er sei nicht durch Nachahmung, Überarbeitung oder Kopieren eines anderen entstanden.
Die Königin Mutter ist berühmt für ihre Lebenslust, ihren knochentrockenen Humor und ihr aufrichtiges Interesse an jedem Menschen, dem sie begegnet, unabhängig von Rang und Wichtigkeit. Ebenso legendär ist ihre Freude am Trinken, die in zahlreichen Fernsehsketchen parodiert wird, und ihre Unverwüstlichkeit. Sie überlebt nicht nur ihren Mann um 50 Jahre, sondern auch mehrere Krebsleiden.
Auch Menschen werden Originale genannt, wenn sie sich durch Originalität ihrer Denkungsart oder ihres Benehmens auf eigentümliche und auffallende Weise vom Gewöhnlichen entfernen.
Bis zum Ende ihres Lebens bleibt Queen Mum, wie sie da längst von allen genannt wird, das beliebteste Mitglied der britischen Königsfamilie. Nach ihrem Tod mit 101 Jahren und 238 Tagen flankieren mehr als 1 Million Menschen den Trauerzug durch London. Einige Jahre später werden Details ihrer privaten Plattensammlung bekannt. Unter den Aufnahmen sind neben Comedy, Musicals und Volksmusik auch Jodel-Country und Ska.
Dies kann jedoch ebenso gut durch Seltsamkeit und Torheit wie durch edle und vortreffliche Eigenschaften geschehen.
Aus Brockhaus Bilder Konversationslexikon, 1839.
Ich habe keinen, also Medienberater, keinen, also PR-Berater, keinen Stilberater und so weiter, wie also Leute, die mich gut kennen und es gut mit mir meinen, auch immer wieder betonen, das würde man auch merken.
Zutat Nummer 4. Eine Fliege in kleinen Scheiben.
Vielleicht kann schon ein Markenzeichen ein Original ausmachen. Die Turnschuhe von Joschka Fischer, das Feuermal von Michail Gorbatschow, der gelbe Polunder von Hans-Dietrich Genscher. Sie haben alle ähnlich ikonischen Charakter wie ihre Träger. Vielleicht brauchen Originale ja sogar Markenzeichen als sichtbares Symbol ihres originellen Charakters. Ohne Joschka Fischer sind die Turnschuhe allerdings kein Zeichen der Rebellion, sondern eben nur ausgelatschte weiße Sneaker in einer Vitrine des Deutschen Ledermuseums in Offenbach am Main. Und der gelbe Polunder ohne Hans-Dietrich Genscher darin ist nicht mehr als ein modisches Bekenntnis zu einer schwierigen Farbe. Nimmt man dem Original wiederum das Symbol seiner selbst, dann nimmt man ihm nicht seinen Charakter. Man muss dann eben nur ein bisschen genauer hinsehen.
Mittlerweile werde ich also ohne Fliege genauso erkannt wie mit Fliege. Die Leute sprechen mich dann darauf an, also dass ich, ob ich keine Fliege mehr trage. Also habe ich die Fliege an, also dann wird kommentiert, also sind Sie ja schon wieder mit der Fliege, und habe ich sie nicht an, wird nach der Fliege gefragt.
Der Mediziner und Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach sitzt in einem Besprechungsraum im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin. Ohne Fliege. Dabei könnte man meinen, dass er morgens schon mit ihr um den Hals erwacht, wenn man ihn nur von Fotos oder aus dem Fernsehen kennt.
Von daher ist die Fliege selbst dann ein Thema, wie jetzt auch übrigens in Ihrem Interview, wenn ich sie gar nicht anhabe.
Lauterbach ist eher zufällig an sein Markenzeichen geraten. Als junger Arzt an einem texanischen Krankenhaus hat er die Wahl. Lederamulett, Krawatte oder Fliege. Ein Amulett kommt für ihn nicht in Frage, also versucht er sein Glück zunächst mit einer Krawatte.
In der Aufregung der also Notsituation warf der also amerikanische Arzt erfahrenerweise die Krawatte im Zugehen auf den Patienten noch über den Rücken und war hygienisch geschützt. Und bei mir hing tatsächlich die Krawatte in der Wunde. Ich hatte so eine stoffige Krawatte, die sah sowieso furchtbar aus. Es war keine richtige Seidenkrawatte, sondern mehr so etwas, also ja, fast aus Baumwolle, kann man sagen. Und lange Rede, kurzer Sinn, als mir das ein paar Mal passiert war, habe ich das entsorgt und bin zur Fliege übergegangen.
Originale in der Politik gelten als vom Aussterben bedroht. Willy Brandt alias Willy Wolke, Schmidt Schnauze, Helmut Schmidt, Peter Struck bzw. Struckibär, alle tot. Der Brioni-Kanzler Gerhard Schröder, Franz Münte Müntefering, der Apo-Opa Christian Ströbele, im Ruhestand. Mit ihnen scheinen nicht nur die schmissigen Spitznamen zu verschwinden, sondern auch die markigen Worte, die charismatische Strahlkraft, die lustvollen Regelbrüche und wenn es nur eine dauerglühende Zigarette ist.
Originale hat es immer gegeben und wird es immer geben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich selbst dazu zählen darf, aber auf jeden Fall laufen hier viele Originale herum. Die Originale werden nicht mehr als Originale so oft erkannt, aber ich halte zum Beispiel auch Volker Kauder auf seine Art für ein Original, obwohl er nicht so gesehen wird von den meisten.
Möglicherweise werden manche Originale auch deshalb übersehen, weil sie nicht dem medialen Klischee entsprechen. Wer sagt denn, dass ein politisches Original immer ein rücksichtslos polternder Mann sein muss?
Sarah Wagenknecht zum Beispiel ist auch ein Original, aber ich wüsste niemanden, der sagen wir mal, in der Art Originalität, wie sie auftritt, mit ihr vergleichbar wäre.
Ecken und Kanten vergrößern die Reibungsfläche, gerade auch in der Politik. Je eigenwilliger der persönliche Stil, desto größer die Widerstände, gegen die man sich tagtäglich durchsetzen muss.
Die Kreativität, die auch in der Politik notwendig ist, also Politik hat sehr viel mit Kreativität zu tun, das wird oft unterschätzt. Das ist kein technokratischer Beruf. Die Kreativität hängt auch daran, dass man der Mensch bleibt, der man ist und auch ein bisschen Spaß an dieser Arbeit noch hat, die aber auch verteidigt werden muss, die nicht von alleine bleibt.
Andererseits können gerade diese eigenen Ecken und Kanten langfristig das beste Rüstzeug sein, um im Politikbetrieb zu bestehen.
Also meine persönliche Erfahrung, also sowohl in der Politik als auch als Arzt, ist die, wenn es einem nicht gelingt, also Abstand, Humor und auch ein bisschen also Selbstironie zu behalten, findet man sich in einer also kritischen Phase bereits.
Sich so weit wie möglich einfügen oder dazu stehen, wer man ist. Auf Konformität setzen oder auf die eigene Originalität? Für den Arbeitersohn Karl Lauterbach haben sich diese Fragen nie gestellt.
Ich persönlich habe schon zu Schulzeiten also nicht immer die Anpassung bringen können, die mir geholfen hätte, also dem einen oder anderen Lehrer zu gefallen. Ich glaube, dass man sehr viel Energie verliert. Das ist so ähnlich, wie wenn man das Haar versucht, in eine Form zu bringen, was das Haar einfach schlicht nicht hergibt. Ein ständiger vergeblicher Kampf, der frustriert und einen, sagen wir mal, nicht besser zurücklässt.
Auch in der persönlichen Zusammenarbeit schätzt Karl Lauterbach Menschen, die sich nicht verbiegen lassen, wegen ihrer Unabhängigkeit im Denken und das parteiübergreifend. Originale aller Fraktionen, vereinigt euch.
Also ich halte eigenwillige Charaktere in der Regel für authentischer. Also es erleichtert die Kommunikation oft glaube ich, besser zu wissen, an woran man ist. Daher habe ich tatsächlich eine leichte Präferenz also für solche Leute, wo ich den Eindruck habe. Aber muss natürlich in der Politik mit jedem klarkommen, das ist gar keine Frage.
Wo Originale im Rampenlicht stehen, da sind ihre Kopien meist nicht weit. In seinen Jahren als Berufspolitiker mit eigenem Kopf und Fliege hat auch Karl Lauterbach damit Erfahrung gemacht. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn plötzlich ein falscher Lauterbach vor einem steht?
Ich habe schon erlebt, dass ich bei Veranstaltungen Imitate von mir begrüßen musste. Das hat aber meistens also einen spöttischen Hintergrund, von daher ist das nichts, worauf ich besonderen Wert legen würde. Aber also wieso nicht in dem Sinne? Ich sage mal, besser, also man wird zumindest imitiert, als dass man gar nicht wahrgenommen wird.
Karl Lauterbach ist nach wie vor ein Fliegenpragmatiker. Er bindet nicht selbst, obwohl ihm mittlerweile viele Exemplare geschenkt und sogar vererbt werden, sondern nutzt praktische Ansteckfliegen in dezenten Farben. Nur im Wahlkampf trägt er Rot. Im Laufe der Zeit hat er Gefallen gefunden an der gewöhnungsbedürftigen Verlegenheitslösung.
Zunächst mal, ich trage sie ja gar nicht immer. Wie jetzt zum Beispiel habe ich sie gar nicht an. Somit trage ich sie längst nicht immer. Und zum Zweiten, also ich habe mich jetzt auch daran gewöhnt. Und also lange Zeit bin ich also kritisiert worden, die Fliege, das wäre völlig also aus der Mode, aus der Zeit gefallen. Das sähe aus wie aus einem anderen Jahrhundert und so weiter. Aber das hat mich dann also eher also so gestimmt, dass ich dabei bleibe. Und ich habe die Hoffnung in der Tat, dass die Zeit der Fliege wieder kommt. Also mein eigenes Motto diesbezüglich ist, man darf ruhig retro aussehen, wenn man modern denkt, besser als umgekehrt.
Wir präsentieren unseren Zwischengang. Karamellisierte Poesie mit überschäumender Fantasie.
Er flaniert hoch erhobenen Haupts durch seine Heimatstadt Leningrad. Er trägt seine von Sherlock Holmes inspirierte Uniform, Knickerbocker, kariertes Jackett, Gamaschen. Auf dem Kopf einen Zylinder und um den Hals einen Schnuller. Daniel Chams Gesicht ist bunt bemalt.
Original, das. Im Hinblick auf Beschaffenheit, Ursprung oder Herkunft echt und unverfälscht, nicht imitiert, nachgemacht.
Er ist bitterarm und überspielt den materiellen Mangel mit überbordender Fantasie. Sein Einfallsreichtum bestimmt sein ganzes Leben. Er schreibt absurde Gedichte und Geschichten, die er nicht veröffentlichen kann. Er schlägt sich als Autor und Rezitator für Kinder durch, obwohl er Kinder nicht leiden kann. Er kann zaubern. Er verbringt viel Zeit auf Bäumen. Dann darf er auch nicht mehr für Kinder schreiben. Er hungert. Er simuliert eine Schizophrenie, um nicht in den finnisch-russischen Krieg zu müssen.
In seiner Art eigenständig und schöpferisch.
Im Dezember 1941 wird er in die Gefängnispsychiatrie eingewiesen. Als seine Frau ihn 2 Monate später endlich besuchen darf, erfährt sie von seinem Tod. Vermutlich ist er verhungert. Ein Weggefährte sagt später über ihn, Chams war nicht für diese Welt geschaffen. Er war zu zerbrechlich, zu zart.
Im Hinblick auf die Umstände ursprünglich unmittelbar.
Aus dem Duden.
Zutat Nummer 6. Eine Kelle Taubensuppe.
Vielleicht nervt es ja auch irgendwann, dieses ständige Streben nach Originalität. So schnell wird beispielsweise ein Buch fade, wenn es vor furchtbar originellen Stereotypen nur so wimmelt. Wenn die Figuren künstlich durch die Landschaft starksen und gar nicht so wirken wie aus Fleisch und Blut. Andererseits, wer will schon über das durchschnittliche Leben durchschnittlicher Figuren lesen, es sei denn, es ist extrem originell gemacht. Vielleicht braucht ja das originellste Original manchmal auch nur einen kreativen Gegenspieler, um wieder erträglich zu werden. Der Künstler Jonathan Mese beispielsweise, ein Original in Trainingsjacke, lässt sich bei Auftritten als Teil seiner Performance von der eigenen Mutter bremsen und in die Schranken weisen. So wird aus dem Klischee eines anstrengenden Künstlers ein ganz normaler Sohn, der irgendwann von seiner viel originelleren Mutter einfach nach Hause geschickt wird.
Ich glaube, ein Original muss besonders sein in dem Sinne, dass es nicht in der Masse untergeht und vielleicht auch besonders in dem Sinne, dass es nicht glatt ist, dass es nicht schön ist, sondern irgendwas hat, was provoziert, was so eine kleine Ecke ist, was Kanten sind, was anders ist, was vielleicht auch den Mainstream ein bisschen stört.
Anna Basener ist eine Expertin für Originale. Und zwar in jederlei Hinsicht. Sie ist in Essen geboren, hat Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert und lebt heute in Berlin. Das tun viele, aber nur Anna Basener hat die Oma groß gemacht. Ein Begriff, der schon längst nicht mehr nur eine Großmutter an sich meint. Oma ist ein feststehender Ausdruck.
Jeder aus dieser Welt, aus dieser Arbeiterwelt hat so eine Oma, bei der riecht's immer nach so Bratenfett. Die wischt die Pfanne danach auch mit dem Ellbogen sauber. Hat viel auf den Schultern getragen mit den Männern im Krieg, die entweder im Krieg waren oder im Pütt. Und da mussten die Frauen viel aushalten. Und das hat die sehr, sehr stark gemacht.
Mit ihrem Roman »Als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte« hat Anna Basener 2017 für Aufsehen gesorgt. Das Buch ist im Stil einer Schachtel für Damenzigaretten gestaltet, eine Idee der Autorin. Und die Geschichte ist ungewöhnlich originell. Gelinde gesagt. Die Oma ist Hausdame in einem Bordell. Irgendwann hält sie es nicht mehr aus und erschlägt den Zuhälter. und verlässt tatsächlich ihre Heimatregion, um ihre Enkelin in ihrer WG in Berlin-Kreuzberg zu besuchen.
Wobei ich mich auch nicht hingesetzt habe und gesagt habe, ich schreibe jetzt ein Buch über die Oma und die ist ein Original. Also ich habe jetzt nicht gedacht, pass auf, du musst jetzt hier ein Original erschaffen. So rum ist es dann doch nicht.
Anna Basener, Jahrgang 1983, erzählt eine Geschichte, die längst nicht nur lustig ist. Die Düsternis gehört ebenso dazu wie das schwere Leben, das die Oma hatte. Doch sie hat eben gelernt, sich durchzuschlagen, indem sie kein Blatt vor den Mund nimmt und die eigenen Schrullen kultiviert. Tatsächlich hat Anna Basener in ihrer eigenen Oma ein Vorbild für die Figur gefunden. Eine Frau, die sich mit 84 noch in den Bus setzte, um die Enkelin in Berlin zu besuchen. 11 Stunden Fahrt, hin oder her.
Es war auf jeden Fall eine autobiografische Inspiration. Diese Frau, die 5 Kinder von 3 Männern hat, die war nur mit 2 davon verheiratet. Einer war minderjährig und ist dann abgehauen, als sie schwanger war. 2 verwitwet, dann ist ihr Lebensgefährte noch gestorben an Staublunge. Also eigentlich 3 verwitwet. Und das ist schon sehr viel, was auf so ein Leben draufgepackt wird. Und gleichzeitig hat die nie ihren Humor verloren und war mit 70 noch am Feiern. Und zwar richtig, bis 3-4 Uhr nachts.
Anna Baseners Leben verdient ohne Zweifel selbst schon die Originalplakette. Nicht nur, weil sie es aufrichtig mag, abends Fernsehsendungen mit Volksmusik-Ikone Florian Silbereisen zu schauen und sich mit Schlagern auskennt, sondern auch, weil sie nicht den üblichen Weg einer jungen Autorin gegangen ist, die mit einem kultivierten Kulturwissenschaftsstudium ebenso kultiviert ihr Debüt veröffentlicht. Sie hat Groschenromane geschrieben, unter anderem in den Genres Adel, Heimat und Sexwestern. Ihr Pseudonym Katharina Krüsander.
Nee, ich habe mir nie überlegt, wer das ist und wie die aussieht, ob die anders ist als ich oder nicht. Ich habe in so einem Nachnamenlexikon nachgeguckt, nach schönen Nachnamen, habe Krüsander gefunden und gedacht, klingt wie Chrysantheme, Blume, schön, dazu brauchen wir einen Vornamen auch mit C, zack, fertig. So war das.
Die Vorzüge dieser Arbeit liegen auf der Hand. Das Studium ist finanziert und noch dazu hat Anna Basener plötzlich ein Alleinstellungsmerkmal sondergleichen, weil niemand in ihrem Alter in diesem Genre arbeitet. Die Zeit nennt Basener im Jahr 2013 gar die erfolgreichste Groschenromanautorin Deutschlands.
Ich mag das nicht, in der Masse unterzugehen. Ich mag das, ein bisschen herauszustechen. Das gefällt mir sehr. Das stimmt. Tatsächlich war der Grund, Groschenromane zu schreiben, in Hildesheim aber ein anderer, also eigentlich ein viel eitlerer, nämlich in Hildesheim habe ich sehr viel zu tun gehabt mit den ganzen Kreativschreibern, die dann die Nächte durchschreiben und mit Rotwein und Tüten und Kiffen ganz tolle Texte schreiben, aber relativ ähnliche und die auch immer zu Wettbewerben eingeladen werden und bei Surkamp veröffentlichen und sowas. Und in dieser Masse überhaupt mitzuspielen, wäre ein enormer Konkurrenzkampf gewesen. Und da war der Groschenroman ehrlich gesagt eher so ein bisschen meine Nische, die nur ich besetzt habe.
Mit Freude kehrt Anna Basener nach, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte, in ihr altes Genre zurück, zumindest teilweise. In ihrem neuen Buch Schund und Sühne wimmelt es nur so von Originalen. Die Hauptfigur ist eine Schriftstellerin in den 30ern, das sonstige Personal nicht minder schillernd.
Aschenputtel ist Groschenromanautorin. Es gibt einen echten Prinzen, aber der ist schwul. Es gibt eine Prinzessin, die geht ganz viel auf die Jagd und schießt immer sehr viel. Und es gibt einen Rosenkavalier, der die Welt retten will.
Unsere Nachspeise? Kalter Hund mit Pollockstreuseln.
Peggy Guggenheim erfüllt sich ihren Traum, als sie 50 ist und alles erreicht hat. Sie kauft sich einen Palast in Venedig und bezieht ihn mit ihren Bildern, Skulpturen und Hunden. Sie veröffentlicht ihre Memoiren und beschreibt darin freimütig, mit über 1000 Männern geschlafen zu haben. Sie ist die erfolgreichste, berühmteste, exzentrischste Kunstsammlerin der Welt.
Ein Original ist eine Person, die durch unverwechselbares, zum Teil auch exzentrisches Auftreten, Verhalten oder andere Eigenschaften bekannt geworden ist.
Bevor sie 1938 ihre erste Galerie in London eröffnet, braucht sie noch einen Crashkurs in moderner Kunst durch ihren guten Freund Marcel Duchamp. Sie lernt schnell. Am liebsten kauft sie aber weiterhin Werke von Künstlern, die sie persönlich faszinieren. Während des Zweiten Weltkriegs rettet sie nicht nur als entartet geltende Kunst aus Paris, sondern auch das Leben vieler Künstler. Sie finanziert ihre Flucht und besorgt ihnen Visa für die USA. In New York gründet sie eine neue Galerie und verhilft Jackson Pollock und Mark Rothko zum Durchbruch.
Dabei spielen die Faktoren, die ein Abweichen von der Allgemeinheit, ein Überraschungsmoment, etwas Seltsames und Wunderliches manifestieren, eine Rolle.
Aus Wikipedia.
Sie heiratet mehrfach, doch am haltbarsten und erfüllendsten sind für sie die Beziehungen zu ihren Hunden. Neben ihrer Grabstätte in Venedig ruhen unter anderem ihre geliebten Babys Madame Butterfly, Sir Herbert und King Kong.
Es ist wirklich verrückt, aber wahr. Es ist wirklich absolut wahr, dass wenn man die Person oder die Figur einmal gesehen hat, wird man sie nie vergessen. Tja, das ist halt mehr als nur ein Hit-Wonder.
Zutat 6. Wilde Geschichten, fein passiert.
Vielleicht hat jeder von uns das Zeug dazu, ein Original zu sein. Schließlich hat jeder Mensch eine Eigenschaft, die ihn aus der Masse heraushebt. Einen Charakterzug, eine Begabung, einen Spleen. Wenn jeder Mensch ein Original sein könnte, wie viele unerkannte Originale gibt es dann um uns herum? Und muss man, um ein Original zu sein, erst von außen als solches erkannt und beglaubigt werden? Gut möglich, dass es in jedem Menschen diese Originalenergie gibt. Ein kleines Glutnest, das dort still vor sich hinglimmt und nur auf einen Windhauch wartet, der das Feuer entfacht. Vielleicht hängen wir damit aber auch an hoffnungslos romantischen Originalgenie-Vorstellungen. Und überhaupt, vielleicht will ja gar nicht jeder Mensch ein Original sein. Wie schrecklich wäre eine Welt voller Originale? In allerletzter Konsequenz wäre dann ja niemand mehr ein Original.
Ich hatte einfach Lust, mein Ding zu machen. Das war immer schon da. Ich kann es nur erklären wie ein Vulkan, der brodelt.
Murat Seruni lernt in einem Club den bildenden Künstler Antoine Timmermans kennen, der als Drag Queen auftritt. Seruni assistiert ihm, steht während seiner Show auf einem Hocker hinter ihm und leert bei der traurigen Schlussnummer eine Gießkanne über Timmermans Kopf. Timmermans erkennt Murat Serunis Potenzial, der mit einer Körperbehinderung auf die Welt gekommen ist und 1,48 Meter misst.
Er hat gesagt, möchtest du mit mir performen? Und sagte ich, klar, warum nicht? Und dann fing das halt an und er sah in mir Bette Davis, das kleine Kind, das zum Star wurde und im Alter, ne, kennt ihr den Film, Whatever Happened to Baby Jane? Und das ist so dieser Mix zwischen dieses Kindliche, aber doch so erwachsen dann im Alter.
Murat Seruni wird zur laut Selbstauskunft kleinsten Drag Queen der Welt. Seine gemeinsamen Auftritte mit Timmermans sind auch für Drag-Verhältnisse ungewöhnlich schräg und artifiziell. Ihre Kunstfiguren Baby Jane und Cyber Sissy wirken mit ihren opulenten Kostümen, dem grafischen Make-up und ihrer scheinbar grenzenlosen Energie wie auf der Erde gestrandete Außerirdische.
Wenn ich im Club bin, nenne ich das Entwicklungshilfe. Einfach mal den Horizont zu erweitern. Und da geht es um, mit Grenzen zu spielen. Die Grenzen innerhalb der Freiheit, weil sehr viele wissen nicht, wo die Grenzen sind. Und das ist dann, wird dann ein Problem.
17 Jahre lang stehen Baby Jane und Cyber Sissy jede Woche in einem Kölner Club auf der Bühne. Sie werden zu Stars der internationalen Partyszene und für Auftritte in ganz Europa gebucht. Schließlich beginnt Murat Seruni auch ohne seinen Entdecker Antoine Timmermans aufzutreten.
Man ist auf einer Veranstaltung und man ist wie eine lebendige Deko. Es passiert was, die Musik läuft volle Pulle, aber man macht was und verbreitet eine wilde Geschichte. Und die wilde Geschichte macht den Club auch wieder voll.
Als sich Seruni ein Auge entfernen lassen muss, nutzt er auch diesen Verlust radikal originell und erklärt Baby Jane zur ersten bionischen Drag Queen der Welt. Sie gibt es fortan auch mit rot leuchtendem Laserauge.
Auge ist raus, dann ist es weg. Da kannst du nicht mehr erwarten, dass du noch was mit siehst. Und dann kriegt man ja, kann man psychologische Hilfe bekommen und. Und ich dachte, warum nicht einen Schmerz in Kunst umwandeln? So habe ich verschiedene Augenfarben in Blau, in Braun und ich habe auch noch ganz, ganz viele andere Ideen damit.
Murat Seruni schafft den Spagat zwischen Showzirkus und Kultur, indem er unbeirrbar sein Ding macht. Als Baby Jane steht er im Theater oder Varieté auf der Bühne, wo er zuweilen auch Texte von Georg Büchner vorträgt. Und parallel dazu heizt er den ganzen Sommer über dem Publikum in den Elektroclubs von Ibiza ein, als unverkennbares Original zwischen durchtrainierten Go-Go-Tänzern.
Ich glaube, da liegt die Kraft in dem Ganzen. mit skurrilen Sachen authentisch zu sein und zu sagen, ich mache es nicht, weil es gerade mal so ein Moment angesagt ist. Ich mache es, weil es ein Teil von mir ist. Man möchte einen Teil von sich mitgeben, der Welt. Ja, und das tue ich.
Das neue Projekt von Murat Seruni, als Baby Jane nimmt er eigene Lieder auf. Ein Versuch. Er spürt keinen Druck. Wenn es gelingt, freut er sich. Wenn nicht, dann sucht er eben weiter nach geeigneten Ausdrucksformen.
Ich habe alles, was man braucht. Ich habe wirklich alles, was man braucht. Nur ich kenne die Technik noch nicht. Das ist doch herrlich zu wissen, dass ich jetzt noch so viel Zeit habe, um zu feilen und zu machen und zu tun. Und so wird das Leben nie langweilig.
Es gibt ein Musikvideo zum Lied Alles Gute der jungen Schweizer Band Faber, in dem Murat Seruni zu sehen ist. Nicht als Baby Jane, sondern als er selbst. Ungeschminkt und ohne Kostüm. Murat steht auf, frühstückt, setzt sein Auge ein, telefoniert, geht einkaufen. Ein melancholischer Einzelgänger, denkt man, bis er sich am Ende in sein alter Ego Baby Jane verwandelt und auf der Bühne eines Clubs heller strahlt als alle anderen.
Die erste haben meine Eltern gesagt, ich würde nicht älter als 18 und ich bin jetzt 40 geworden, was ich selbst noch nicht glaube. Also ich habe über 15 Jahre länger gelebt und lebe immer noch. Was will ich noch mehr erreichen?
Wie wäre es jetzt noch mit einem allerletzten besonders originellen Absacker? Polnische Rakete. Aber dann ist wirklich Schluss.
Er sitzt in der Nähe der Grunwaldbrücke in Krakau und beobachtet einen Kreisverkehr, Tag und Nacht. Chock wartet auf die Rückkehr seines Besitzers, der kurz zuvor im Kreisverkehr verunglückt ist. Tagelang, wochenlang, monatelang. Ein Mischlingshund gewordenes Monument der Treue. Er wird berühmt. Zeitungen und Fernsehen berichten über ihn. Nach einem Jahr folgt er doch einer älteren Dame nach Hause und bleibt bei ihr. Als sie stirbt, türmt Jock aus dem Tierheim und gerät unter die Räder eines Zuges. Auch Jahre später sind die Leute noch gerührt von diesem Hund. 10 Jahre nach seinem Tod errichten sie ihm ein Denkmal. Jock, der Hund, steht auf einer Plakette. Treuerster aller Treuen. Enthüllt wird das Denkmal von Keti, dem Schäferhund des Krakauer Stadtpräsidenten. Manchmal ist die Geschichte eines hündischen Originals eben noch origineller, als es ein menschliches Original jemals sein könnte.
Ja, und dann bin ich um die Theke rum, hab den so eingehakelt. Ne? Ich sag, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Hab ich ihn in den Arm genommen, bin mit ihm an der Tür. Ich sag, hör mal, hier hat der Schreiner das Loch gelassen, sag ich. Ne? Hier musst du jetzt rausgehen und auch nicht mehr wiederkommen. Ich hab nur noch so wenig Bier, da trinke ich heute Abend selber. Ne? Geh du jetzt mal schön nach Hause. Da hat er mir nur einen schönen Abend gewünscht und ist abgehauen. Da brauche ich doch kein Theater machen, ne?
Das war Besonders sein. Auf der Suche nach dem Rezept echter Originale. Ein Feature von Tabea Sörgel und Martin Becker. Mit Ausschnitten aus dem Hörbuch Kalt ist der Abendhauch von Ingrid Noll. Erschienen 2014 bei Random House Audio mit der Stimme von Mechthild Krossmann. Aus dem Werbespot E.ON – Neue Energie aus dem Jahr 2000 mit der Stimme von Otto Sander. Aus dem Kinowerbespot der Insel Föhr aus dem Jahr 2013 mit der Stimme von Christian Brückner. Sowie aus dem Paramount Pictures Film Forrest Gump, Regie Robert Zemeckis aus dem Jahr 1994 mit der Synchronstimme von Arne Elsholz. Es sprachen Justine Hauer, Florian Seigerschmidt und Susanne Petzold. Ton und Technik Gunther Rose und Roman Weingart. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.